Heute ist Montag, der 26.05. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen über Arbeit, ob wir alle faul sind und mehr arbeiten müssen, ja, oder ob man Friedrich Merz da widersprechen müsste. Dann geht es um das Attentat in Hamburg und dann die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, die Debatte, ob die Deutschen jetzt irgendwie genug arbeiten oder nicht, wir reden da immer noch drüber. Und CDU-Generalsekretär Lindemann, der fordert jetzt auch mehr Einsatz, damit der Wohlstand erhalten bleibt. Und SPD-Chef Klingbeil, er sagt, ja, Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die müsste man steuerlich entlasten. Also es ist ganz schön viel los, und angefangen hat es eigentlich mit diesem Satz von Merz.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr arbeiten und vor allem effizienter, meint er. Das hat er in seiner ersten Regierungserklärung gesagt und damit eine ganz schöne Debatte ausgelöst. Und Lindemann, der sagt jetzt natürlich, dass er das alles verteidigt und hat alle dazu aufgefordert, dass man jetzt mehr sich einsetzen muss für diesen Wohlstand. Zitat: Unser Wohlstand, unsere sozialen Sicherungssysteme, aber auch die Funktionsfähigkeit unseres Landes beruhen darauf, dass wir produktiv sind. Und es ist interessant zu beobachten, dass natürlich ein Mann wie Merz so etwas fordert. Ja, sowas wie mehr Arbeit muss sich wieder lohnen und Leistung muss sich wieder lohnen. Das alles fühlt sich ja so ein bisschen an, als wäre dieser Staat ein Unternehmen. Aber dem ist natürlich nicht so. Und das Interessante daran ist ja auch, wir führen diese Debatte wirklich nicht zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Arbeitgeberverbandsvorsitzenden Kampeter erinnert habt. Vor dem haben wir, glaube ich, es ist 2 Jahre jetzt her, da haben wir auch darüber gesprochen, wie viele Stunden man eigentlich in der Woche arbeiten muss oder ob wir alle faul sind. Ja, und Lindemann, der geht auch noch weiter und sagt, Work-Life-Balance, das ist ja nichts Verwerfliches. Zitat: Aber man hat manchmal den Eindruck, dass es nicht mehr um Work-Life-Balance geht, sondern um Life-Life-Balance. Merz hat in seiner Rede im Bundestag eine gewaltige Kraftanstrengung gefordert und auf dem CDU-Wirtschaftstag vorher gesagt, Zitat: Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können. Ich würde gerne eine Gegenfrage stellen. Was sind die Fakten? Welche Fakten und welche wissenschaftlichen Studien führen ihn zu dieser Ansicht? Oder ist es doch nur so ein altes, weißes Männergehabe? Ich kann es euch nicht sagen. Aber wir können auf jeden Fall in Fakten reinschauen. Im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot, da steht jetzt zum Beispiel ja drin, dass der 8-Stunden-Tag abgelöst werden soll von einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit. Das soll eine Flexibilisierung geben, der Wochenarbeitszeit, vor allem für Familien mit Kinder- oder pflegebedürftigen Familienangehörigen. Es ist interessant, weil also die Stunden in der Woche, die werden dadurch nicht weniger, sondern man kann an einem Tag richtig, richtig viel arbeiten. Ich weiß nicht wie viel, vielleicht 10 oder 12. Und dann im anderen nur 6. Ja. Und der Ärzteverband, der kritisiert das auch. Der sagt, sollte der 8-Stunden-Tag durch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit ersetzt werden, könnte das Beschäftigte stark belasten. Ja, schon jetzt seien Beschäftigte stark beansprucht. Zitat: Die gesetzlichen und tariflichen Regelungen sind Maßnahmen zum Schutz, die bewahrt werden müssen. Der Ärzteverband hat auch weiter darauf verwiesen, dass es im Arbeitszeitgesetz schon jetzt einige Ausnahmen gebe, mit denen es möglich sei, die tägliche Höchstarbeitszeit auch auf Basis tarifvertraglicher Regelungen zu überschreiten. Ich habe ja noch mal so ein bisschen in unserer alten Recherchekiste gegraben und noch mal was rausgesucht, weil ich ja gerade so ein bisschen was zu Fakten und Wissenschaft gesagt habe. 2023 wurde in Großbritannien bewiesen, dass man mit einer 4-Tage-Woche super gut über die Runden kommt. Dort haben nämlich 61 Unternehmen die 4-Tage-Woche ausprobiert. Und das war bislang und ist auch heute immer noch der größte weltweite Versuch. Die Cambridge University und das Boston College, die haben diesen Versuch damals begleitet und die Ergebnisse zusammengetragen, und die können sich wirklich sehen lassen. Die Produktivität wurde gesteigert. Es gab ausgeruhte und stärker motivierte ArbeitnehmerInnen. Die Fehltage gingen zurück und Care-Arbeit war besser möglich. Und davon mal abgesehen, die Ansicht, dass so eine 39-Stunden-, 40-Stunden-Woche oder einen 8-Stunden-Arbeitstag zu einer guten Work-Life-Balance führen kann oder dass man sie dann überhaupt noch haben kann, das trifft zumindest bei mir auf völliges Unverständnis. Wer holt die Kinder aus der Kita? Wer kocht das Abendessen? Wer wäscht die Wäsche? Wer kann seinen Hobbys wirklich noch gut nachgehen? Und wer hat dann auch mal Zeit, kreativ zu denken? Solange ein Partnerteil zurücksteckt oder man Aufgaben durch externe Kräfte erledigen lässt, kann es im individuellen Fall natürlich klappen, aber was ist mit all den anderen? Und ich glaube, und das ist natürlich meine sehr persönliche Meinung an dieser Stelle, es liegt auch vielleicht ein bisschen daran, weil ich zu diesem Thema auch damals vor Jahrzehnten meine Masterarbeit geschrieben habe, Mehr Zeit, mehr Arbeitszeit führt nicht zu besserer Produktivität. Und das ist jetzt eigentlich schon lange klar. Wer dieses Land mehr Wohlstand und mehr Produktivität braucht, dann braucht es gesunde ArbeitnehmerInnen. Und da müsste man eigentlich ganz woanders ansetzen. Denn daran, dass eine Work-Life-Balance gut funktioniert, dass dieses Land kinderfreundlich und familienfreundlich ist und dass wirklich etwas für die soziale und die psychische Gesundheit von Menschen getan wird.
Werbung.
Es ist wieder soweit. Wir haben Ende des Monats und wenn ihr schon länger dabei seid, dann wisst ihr, was das heißt. Ich darf über eine meiner liebsten Sachen sprechen und zwar über Ökostrom. Ich bin seit 10 Jahren Kundin bei Naturstrom und ich kann mir wirklich gar nichts Besseres mehr vorstellen. Ich liebe es so sehr, darüber zu sprechen, weil es wirklich etwas ist, wo ich so sehr hinterstehe. Jörg und ich, wir sind jetzt ja schon seit 10 Jahren zusammen. Also wer es nicht weiß, Jörg ist mein Partner und der kam damals damit um die Ecke, dass er gesagt hat, ich möchte irgendwas für den Klimaschutz tun, irgendetwas, was ich selber zu Hause bei mir machen kann. Und seitdem sind wir beide Kunde bei Naturstrom und ich möchte es einfach nicht mehr missen. Naturstrom, das bedeutet 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und ich sag euch was, da steckt noch viel mehr drin als dieser 100%ige Ökostrom in höchster Qualität, denn mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert. Das bedeutet, es wird für eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit immer mehr erneuerbarer Energie gesorgt. Und ich finde das so wahnsinnig cool, weil ganz oft werden wir doch gefragt, was können wir selber für den Klimaschutz tun? Leute, das dauert einfach nur 5 Minuten und ihr habt was für den Klimaschutz getan. Ihr geht einfach auf die Webseite, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Naturstrom erledigt dann alle Formalitäten und auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter. Ihr habt also wirklich fast nichts damit zu tun und habt dann auch noch was Gutes getan. Jetzt kommt wie immer das Extra für euch. Wenn ihr auf naturstrom.de/informantin geht, dann bekommt ihr 30 Euro Startguthaben für Naturstrom und Naturstrom Ökogas. Also wechselt jetzt auch, so wie wir hier zu Hause, zu sauberer Ökoenergie mit Naturstrom. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich möchte mit euch über das Attentat in Hamburg sprechen, aber aus einer anderen Sicht. Und zwar aus der Sicht von Muhammad al-Muhammad. Ich habe einen wirklich ganz, ganz emotionalen Artikel im Spiegel dazu gelesen und daraus möchte ich euch jetzt ein bisschen etwas wiedergeben. Muhammad al-Muhammad hat einen Freund in Hamburg am Freitagabend besucht und ist auf dem Weg zu seiner Wohngemeinschaft im Buchholz, rund 45 Kilometer südlich der Hansestadt unterwegs gewesen. Das Interessante an dieser Geschichte ist eben, dass es so ein Attentat gab und dass Muhammad al-Muhammad eine große Rolle gespielt hat, aber eben auf der Seite der HelferInnen. Denn er ist einer der beiden Männer, welche die mutmaßlichen Täterin aufhalten und sowohl weitere Verletzte verhindern. 18 Menschen sind ja durch einen Messerangriff der tatverdächtigen Lydia S. verletzt, 7 davon schwer und 4 lebensgefährlich. Und laut Polizei befinden sich mittlerweile alle in einem stabilisierten Zustand und inzwischen hat ein Haftrichter die Unterbringung von Lydia S. in einer Klinik angeordnet. Muhammad al-Muhammad ist 19 Jahre alt und stammt aus einem südlichen Vorort von Aleppo und er kam als Geflüchteter nach Deutschland. Er ist seit September 2022 hier und lebt auch hier nach eigenen Angaben, so wie der Spiegel berichtet. Am Freitagabend hat er auf den Zug gewartet und diese Frau gesehen, die mit einem Messer hantiert habe. Viele Menschen seien plötzlich in eine Richtung gerannt und er sagt, ich habe mich entschieden, in die andere Richtung zu rennen und die Frau zu stoppen. Als er dann auf die Frau zugerannt sei, und ich zitiere jetzt hier aus dem Spiegel, habe er gesehen, dass ein anderer Mann, ein Tschetschene, der Frau ins Knie getreten habe. Sie sei gestürzt. Zitat, ich habe sie festgehalten und habe ihre Hände auf ihren Rucksack gepresst, damit sie nicht mehr aufstehen kann. Al-Muhammad, der spricht kaum Deutsch, aber er hat immer wieder zu ihr gesagt, wenn du aufstehen, ich schlage. Die Frau hat nicht geschrien, sie hat keinen Widerstand geleistet, sagt er. Und nach 2 Minuten ist dann die Polizei gekommen. Sie haben ihre Waffen gesehen und er hat sich dann mit erhobenen Händen von der Frau entfernt. Er ist dann von der Polizei befragt worden, mit auf die Polizeiwache genommen worden und hat dort ein großes Dankeschön bekommen und ein Cappuccino. Und das hat ihn sehr gefreut. Ich erzähle euch diese Geschichte, weil wir bei diesen Attentaten immer wieder über Geflüchtete sprechen. Und diese Geschichte ist so, so wichtig, denn wir sehen Zivilcourage. Wir sehen, dass Menschen Menschen sind. Und das ist das Wichtige in dieser Zeit. Und deswegen stelle ich das vorweg. Wir kommen zu den weiteren Fakten. Ich habe es gerade schon so ein bisschen erwähnt. Nach der Festnahme am Freitagabend musste die Beschuldigte spätestens dann bis Samstag um Mitternacht einem Richter vorgeführt werden. Das ist auch passiert. Und bei dringendem Tatverdacht wegen versuchten Mordes würde der Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft auch Untersuchungshaft anordnen. Aber es gibt hier anscheinend konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die beschuldigte Person nicht schuldfähig sein könnte, eventuell, weil sie vielleicht psychisch krank ist. Dann ordnet der Richter die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Dann erlässt er keinen Haftbefehl, sondern einen Unterbringungsbefehl. Ja, und die Staatsanwaltschaft Hamburg, die wird nur weiter ermitteln und würde danach eigentlich Anklage erheben. Es käme dann zum normalen Strafprozess vor Gericht. Wenn eine beschuldigte Person aber wegen einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig sein sollte, kann sie später auch nicht schuldig gesprochen und zum Beispiel zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden. Das wird jetzt gerade alles geklärt. Das spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle für den weiteren Ablauf des Verfahrens in Hamburg und vor allem, zu welchem Ergebnis ein psychiatrisches Gutachten darüber kommen wird. Und das wird jetzt wahrscheinlich sicher eingeholt. Ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten und wir denken an alle Betroffenen und bedanken uns bei Muhammad al-Muhammad. Nun zu den Good News. Wenn wir so über Ausbildungsplätze nachdenken, dann haben wir ja so Sachen irgendwie im Kopf wie Friseurhandwerk, Tischler werden. Und da weiß man ja eigentlich schon, da gibt's geschlechtsspezifische Unterschiede. Aber bei der Wahl des Ausbildungsplatzes in den vergangenen Jahren ist dieser Unterschied kleiner geworden. Laut einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes werden vormals als typisch männlich empfundene Berufe häufiger von jungen Frauen ergriffen. Und junge Männer lassen sich auch häufiger zum Friseur oder Verkäufer ausbilden. Das berichtet jetzt das Statistikamt zum Girls and Boys Day am 3. April. Das ist richtig cool, denn der Anteil junger Männer im Friseurhandwerk, der ist um 13% gestiegen. Auf 34% im Jahr 2023 und 2013 lag der bei 13%. Also richtig, richtig viel. Und junge Frauen, die gehen auch mehr in männerdominierte Berufe. Zum Beispiel gibt es mehr Tischlerinnen mit einem Anteil von 20% nach 11% 10 Jahre zuvor. Auch wollten mehr Berufsanfängerinnen Berufskraftfahrerin werden als zuvor. Hier kletterte der Anteil von 3% auf 11% der Ausbildungsverträge. Das sind die Good News, dass diese geschlechtsspezifischen Unterschiede sich so ein bisschen auflösen und vielleicht sich auch so ein bisschen nähern. Wo es ein bisschen unverändert geblieben ist, das ist ehrlicherweise in den MINT-Berufen, also alles, was mit Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu tun hat. Ja, und auch Industriekaufleute sind dabei. Da ist es immer noch 12% Frauenanteil. Das ist ein bisschen wenig. Daran sollten wir in den nächsten Jahren arbeiten. Aber da gibt es dann noch genug zu tun. Über diese Zahlen können wir uns aber schon ein bisschen freuen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.